The Pioneer Morning Briefing mit Chelsea Speaker.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 11. September. Im August 2001 stand ich auf der Dachterrasse des World Trade Center und habe in der Sommerhitze auf Manhattan runtergeschaut. 4 Wochen später saß ich im Unterricht. Die 11. Klasse hat gerade begonnen an meiner Highschool auf dem Land in Upstate New York, 4 Stunden Autofahrt von diesen Türmen entfernt. Dann wurde der Unterricht angehalten.
We do have some breaking news that we want to bring you right now. We're going to go to a picture, a live picture from New York City.
Neben der amerikanischen Flagge hing in jedem Klassenzimmer ein Röhrenfernseher an der Wand.
Apparently a plane has crashed into the World Trade Center in New York.
Wir dachten, es sei ein Unfall. Ein Flugzeug, ein Hochhaus, ein Unglück. Und dann habe ich in Echtzeit neben meinen Mitschülern das 2. Flugzeug gesehen. Einige von uns haben geweint. Im Klassenzimmer herrschte Verwirrung. In den Stunden und Tagen darauf sind viele Menschen aus meinem Dorf nach New York City gefahren, um Blut zu spenden und zu helfen. Ich war in den Monaten und Jahren danach immer wieder in Manhattan. Später die Leere an der Stelle, wo ich im August noch gestanden hatte. Irgendwann dann die Gedenkstätte am Ground Zero, wo ich schon so oft gestanden habe, kaum in der Lage, mir die Größe dessen vorzustellen, was einst da war und nun nicht mehr da ist. 9/11 ist heute genau 25 Jahre her. Die Terroristen haben damals rund 3000 Menschen getötet. 9 Tage nach den Anschlägen stand George W. Bush vor dem Kongress und hat einen neuen Krieg ausgerufen.
Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped and defeated.
Drei Gedanken zum Jahrestag von 9/11. Erstens, der Krieg gegen den Terror, der danach folgte, war einer der größten außenpolitischen Fehler, die Amerika je begangen hat. Der Afghanistan-Einsatz unter dem Motto Enduring Freedom begann am 7. Oktober 2001 als Reaktion auf die Terroranschläge. Später lief parallel ein NATO-Einsatz, der auch nach der Mission Enduring Freedom weiterging. Dieser NATO-Einsatz endete im Sommer 2021 überhastet, fast fluchtartig. Kabul fiel an die Taliban. Ein Debakel für den damaligen Präsidenten Joe Biden, auch wenn er es sich am Ende seiner Amtszeit selbst zugute hielt. Er habe als erster Präsident in Jahrzehnten seinem Nachfolger keinen Krieg in Afghanistan hinterlassen. Die Bilanz der ganzen Mission? Laut dem Costs of War Project der Brown University hat der Einsatz die USA weit über $2 Billionen gekostet. Unzählige Menschen sind gestorben, Soldaten auf allen Seiten des Krieges und Zivilisten. Auch ehemalige Mitschüler von mir waren im Einsatz. Und die Kosten eines Krieges zahlen auch die, die zurückkommen. Zweitens, Teile Europas und die USA haben sich spätestens seitdem voneinander entfernt. Anfangs hatten sich Europa und auch Deutschland solidarisch mit den USA gezeigt, das ist ja klar. Gerhard Schröder im Jahr 2001 nach den Anschlägen.
Das deutsche Volk steht in dieser Stunde, die so schwer ist für die Menschen in den Vereinigten Staaten, fest an der Seite der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich habe dem amerikanischen Präsidenten George Bush die uneingeschränkte Solidarität Deutschlands zugesichert.
Aber beim Einmarsch in den Irak unter dem abenteuerlichen Vorwand, Diktator Saddam Hussein habe Massenvernichtungswaffen, waren zumindest Deutschland und Frankreich als zentrale Achse Kerneuropas nicht mehr dabei. Der grüne Außenminister Joschka Fischer hat 2003 dem US-Verteidigungsminister Rumsfeld bei der Münchner Sicherheitskonferenz erklärt:
I'm not convinced.
Ich bin nicht überzeugt.
And I cannot go to the public and say, oh, well, let's go to war because there are reasons and so on, and I don't believe in that.
9/11 ist sicherlich nicht der einzige Grund für die Abkühlung der einstigen transatlantischen Freundschaft, aber es hat sie sicherlich beschleunigt. Drittens. Die Außenpolitik der USA ist stark militärisch geblieben. Und das, obwohl das amerikanische Volk darauf gar keine Lust mehr hat. Donald Trump, der sich gerne als Friedenspräsident inszeniert, hat auf diesem Ticket im vergangenen Wahlkampf campaigned. Immer wieder hat er betont, no more wars.
I'm the only president in the last 84 years that didn't start a war.
Under Trump we will have no more wars.
No more wars.
Aber der Krieg gegen den Iran widerlegt den Präsidenten. Ein Ende dieses Abenteuers ist nicht in Sicht. Sigmar Gabriel hat mir dazu im Pioneer World Briefing gesagt:
Sie sind dann in einen bislang endlos erscheinenden Krieg verwickelt worden, bei dem zwar eine Weltmacht gegen eine Mittelmacht kämpft, bei der es aber der Mittelmacht gelungen ist, die ganze Welt in diesen Krieg hineinzuziehen.
Woran ich an diesem Tag heute am häufigsten denke, sind nicht die Türme. Es sind die Menschen aus meinem Dorf, die in ihre Autos gestiegen sind und 4 Stunden nach New York City gefahren sind, um Blut zu spenden. Sie wussten nicht, ob sie gebraucht werden, und sie sind trotzdem gefahren. Der erste Reflex war nicht Angst, es war Helfen. Und das ist mein Amerika. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche gleich mit dem Cyberkrieg-Experten Dr. Sandro Geiken, was er zum Datenhack auf das Berliner Landesnetz und zur Verwundbarkeit unserer digitalen Infrastruktur sagt. Das hören Sie gleich.
Das ist eine völlig offene Flanke, das wissen wir aber auch, dass es die gibt.
Wir hören die wichtigsten Schlagzeilen aus der internationalen Finanzpresse und wir staunen über den Boom einer ganz besonderen Form von Gastronomie. Fast 6 Terabyte Daten, mehr als 1 Million Dateien. Die Hackergruppe Resida hat nach einem Cyberangriff auf Teile des Berliner Landesnetzes große Mengen an Daten gestohlen und anschließend im Darknet veröffentlicht, vor einer Woche. Was hat die Gruppe getan? Zwischen dem 7. und 12. August hat sie Daten der Berliner Verwaltung kopiert und geklaut. Bemerkt wurde das erst später. Die Hackergruppe wollte den Senat erpressen. 30 Bitcoins, ungefähr 2 Millionen Euro zu dem Zeitpunkt, wollten sie für das Nichtveröffentlichen der Daten haben. Der Senat hat das natürlich aber nicht bezahlt. Die Daten wurden dann daraufhin veröffentlicht. Was wissen wir also über das Ausmaß des Angriffs? Wie konnte es dazu kommen und lässt sich ein solcher Angriff künftig überhaupt verhindern? Darüber habe ich mit dem Cybersecurity-Experten Dr. Sandro Geiken gesprochen. Der promovierte Wissenschaftsphilosoph war Mitglied im Chaos Computer Club und Gründer des Digital Society Institute an der ESMT Berlin. Er hat auch unter anderem Bundesregierung und internationale Organisationen zu Cyberdefense beraten. Heute ist Geiken Managing Partner bei Mountain X, einem europäischen Venture Capital Fonds für Aerospace Defense und Dual Use Technologies. Hören wir mal rein, was er uns heute Morgen zu sagen hat. Guten Morgen, Dr. Sandro Geiken.
Guten Morgen.
Herr Geiken, 5 Tage lang war jemand unbemerkt im Berliner Landesnetz. Der Einstieg war Phishing, keine geheime Sicherheitslücke, keine Geheimdienstoperation. Was sagt das eigentlich über die Hürde, die ein Angreifer in Deutschland überwinden muss?
Naja, das ist keine große Überraschung für irgendjemanden, der in diesen Bereichen arbeitet. Wir haben gerade bei diesen großen Organisationen wie größere Landesverwaltungen oder auch größere Konzerne, da kriegt man immer irgendwen mit Phishing. Ja, normalerweise versucht man dann eine zweite Sicherheitslinie aufzuziehen, dass die Systeme das merken, wenn die Leute, die dann gefischt wurden, versuchen, irgendwas Komisches zu installieren oder irgendein komisches Skript zu laufen zu lassen. Das scheint in diesem Fall nicht passiert zu sein. Ob das jetzt daran liegt, dass der Angriff ganz neuartig war und noch nicht in den Scannern war oder ob da irgendwas schlecht installiert war, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber diese Phishing-Angriffe kann man eigentlich nicht so richtig verhindern. In erster Instanz zumindest nicht. Bei so großen Organisationen, da gibt es immer irgendeinen, der klickt auf den Quatsch und dann ist es zu spät.
Was ist eigentlich wichtiger, einen Cyberangreifer zu erkennen und zu stoppen, bevor er hinter die Schutzmauer gelangt, oder zu erkennen, dass sich jemand im Netzwerk befindet? Weil ganz offensichtlich ist das hier auch nicht passiert. Die waren ja mehrere Tage drin.
Also beides ist wichtig. Natürlich ist es am allerwichtigsten, den daran zu hindern, überhaupt erst reinzukommen. Ja, das ist nur so schwierig, dass in der Industrie inzwischen davon geredet, von mehr von Schadensbegrenzung ausgegangen wird, immer als von Verhinderung. Aber es wäre natürlich auch hilfreich, wenn man es möglichst zeitnah erkennt. Aber auch das ist schwierig. Das hängt immer sehr an der Qualität der Angreifer. Aber wir haben viele Angreifer, die mehrere hundert Tage, Monate lang in diesen Systemen drin sind, ohne dass es einer merkt.
Aber wenn man von Schadensbegrenzung spricht, heißt das, dass wir einfach immer wieder damit rechnen müssen, dass sowas passiert? Also lebt man einfach damit oder ist es überhaupt zu verhindern?
Nö, wir müssen damit leben, dass es immer weiter passiert. Also es ist schon theoretisch zu verhindern. Ja, wir haben ganz viele Ansätze eigentlich technisch, wie man das machen kann. Ich habe auch selber mal eine Firma gegründet, die viel Geld getankt hat, um so Systeme zu bauen, die nicht angreifbar sind. Wollte dann aber keiner haben. Ja, das ist einfach ein grundlegend andere Systeme als Microsoft und bla bla bla. Und deswegen sind die sehr schwierig neu zu implementieren in einigen Bereichen. Prinzipiell gibt es die. Gibt es auch schon länger, gibt es auch nicht nur von mir, gibt es auch an anderen Stellen, von anderen Herstellern, aber die werden nur sehr, sehr spärlich eingesetzt. Und solange diese Systeme nicht in Einsatz kommen und wir mit diesen sehr großen, konvolutierten Systemen leben, die haben halt einfach dadurch, dass sie wahnsinnig viel Code haben, viele Funktionen, haben die einfach immer viele Angriffsstellen.
Dann wollen wir noch über diesen spezifischen Fall noch weiter sprechen. Der Senat hat die geleakten Dokumente als unkritisch eingestuft. Also in Bezug auf nationale Sicherheits- und Militärdaten haben sie Entwarnung gegeben. Können Sie diese Einschätzung also nachvollziehen oder wissen wir noch viel zu wenig?
Natürlich sagen die das erstmal, ja, um sich da eine reine Weste zu machen. Ich würde das nicht so ohne weiteres sagen. Wir haben natürlich auch viele kritische Infrastrukturen in Berlin. Die werden sicherlich auch viele Daten da haben. Da wissen wir jetzt nicht, was so an technischen Daten vielleicht auch da ist. Es war ja schon die Rede davon, dass teilweise auch technische Daten kritischer Infrastrukturen mit drin sind. Das wäre dann natürlich in hohem Maße kritisch. Andererseits gehen wir allerdings davon aus, dass die kritischen Infrastrukturen, die auf Landesebene betrieben werden sowieso so schlecht geschützt sind, weil keine Ahnung hat, wie man das macht, dass die sowieso angreifbar sind wie sonst was und man da sowieso dann, ob die Daten jetzt jemand kennt oder nicht, ist eigentlich relativ egal.
Das ist ja beängstigend.
Ja, leider, aber so ist es halt. Also wir haben immer eine Landesregierung ist sowas wie so ein mittelständischer Betrieb, ja, im Vergleich und so mit in der Größenordnung. Die können sich einfach auch aufgrund ihrer Gehaltsstrukturen können die sich keine sehr guten IT-Sicherheitsexperten leisten. Die können das auch nur sehr begrenzt extern einkaufen. Die können auch nur sehr begrenzt kompetent Technik einkaufen und einschrauben. Ist alles wahnsinnig teuer und kompliziert und ändert sich dauernd. Deswegen sind so kleinere mittelständische Unternehmen und mittelständische Regierungen quasi da immer relativ offen links und rechts. Und sowas wie die Russen zum Beispiel, die kommen da super easy rein und können da alles Mögliche mitmachen. Ja, das ist eine völlig offene Flanke, das wissen wir aber auch, dass es die gibt.
Ja, und die Gespräche führe ich mit Experten seit Jahren und das tun sie mit Sicherheit auch. Deshalb die Frage, was hat sich geändert, seitdem ein breiteres Bewusstsein dafür da ist?
Ja, nix, da ändert sich nie irgendwas.
Aber damit sind wir auf der unbequemsten Ebene, weil heute ist der 11. September. Also 9/11 hat die Sicherheitsarchitektur des Westens umgebaut, weil es Bilder gab damals. Braucht es erst ein Ereignis dieser Größe, auch im digitalen Umfeld oder auch im konventionellen Umfeld, um größere Veränderungen zu bewirken? Oder was braucht es?
Ja, wahrscheinlich. Also ich meine, die Sicherheit, auf der wir quasi leben, ist so ein bisschen wie nukleare Abschreckung bei Cyber, zumindest zwischen den größeren Staaten. Das hat man auch gesehen im Vorfeld des Ukraine-Kriegs. Da gab es einen sogenannten Signaling-Abtausch zwischen den Russen und den Amerikanern. Da haben die Amerikaner mal bei den Russen eine kritische Infrastruktur gehackt für 3 Tage. Die Russen haben in Europa eine kritische Infrastruktur, einen Hafen gehackt für 3 Tage, lahmgelegt. Und damit hat man sich gegenseitig signalisiert, okay, du kannst jetzt in der Ukraine, hast jetzt deinen Krieg, aber wenn du hier anfängst, Europa anzugreifen, dann schalte ich dich, also mit Cyberangriffen, ja, dann wenn du hier irgendwas abschaltest, ich kann dich auch abschalten.
Als erste Stufe
eines... Und
das macht
so ein Gleichgewicht, ein Gleichgewicht des Schreckens zwischen den Großmächten, die da auch in der Lage sind, das zu machen. Also die können sich quasi nicht sicher sein, dass sie dann straffrei damit davonkommen, wenn sie sowas tun. Man würde das dann also, hätte nur 2 Szenarien übrig, eigentlich, in denen das relevant sind. Das eine sind halt Terrorgruppen oder irgendwelche organisierten Kriminellen, die sicherlich auch Fähigkeiten in dieser Größenordnung mal entwickeln könnten. Und das zweite Szenario wäre halt, wenn ein richtiger Krieg ausbricht, dann würden quasi, wenn jetzt die Russen in Polen einmarschieren, dann würden die natürlich auch bei uns erstmal vorher alles abschalten, 2-3 Wochen vorher oder stufenweise Sachen abschalten, dass wir mit anderen Problemen beschäftigt sind, dass unser Krisenmanagement im Chaos versinkt und wir dann nicht reagieren können. Aber wenn das der Fall ist, dann haben wir natürlich auch einen ganzen Abend voll andere Probleme und nicht nur unsere fehlende Infrastruktur.
Das, was Russland, und Sie haben es gerade angesprochen, in der Vergangenheit davon abgehalten hat, sowas zu machen, weil eben die Angst vor amerikanischer Vergeltung großteils, auch in Bezug auf Cyberwarfare, also jetzt nicht nur konventionellen Krieg. Ja. Wie belastbar ist diese Abschreckung im Cyberbereich im Jahr 2026?
Ja, gute Frage. Wir haben nämlich keine zuverlässigen amerikanischen Partner mehr. Ja? Also im Zweifelsfall wissen die aber nur die Amerikaner, es sind nicht nur die Amerikaner natürlich in der Lage, die Russen zu hacken und denen auf die Nerven zu gehen, aber nur die Amerikaner können das quasi in einer Skalierung anbieten und in einer Breite und Qualität anbieten, dass die Russen auch wirklich Angst haben. Ja, die Europäer könnten das sicherlich mal hier und da, aber das wären mehr so einzelne Wespenstiche, während die Amerikaner tatsächlich in der Fläche Sachen lahmlegen könnten. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir Probleme haben, kommen die uns zu Hilfe oder nicht? In dem Fall, leider ist es mit einem unzuverlässigen Trump auch eine unzuverlässige Kalkulation. Im Moment reicht es, um die Russen noch abzuschrecken, dass es für die genauso unzuverlässig ist wie für uns. Die wissen auch nicht, ob Trump Ja sagt oder Nein. Keiner weiß das, wahrscheinlich Trump auch nicht. Von daher können wir im Moment noch damit leben, dass alle in Unsicherheit sind. Aber es wäre natürlich schon schön für unsere Sicherheitsarchitektur in Europa. Da gibt es ja auch viele Bestrebungen, dass wir souveräner werden. Wäre es schon schön, wenn wir das auch selber könnten.
Aber kann man die Möglichkeiten einer KI nicht auch hier einsetzen? Oder vielleicht wird es auch schon gemacht.
KI kann man überall einsetzen. KI kann man aber auch auf der Angreiferseite einsetzen. Und bei Cybersicherheit zum Beispiel merken wir gerade, dass im Moment, das ist jetzt so eine Momentaufnahme, kann sich auch noch ändern, aber im Moment merken wir, dass die Offensive stärker bevorteilt wird von der KI als die Defensive. Ja, das heißt, wir haben eine Beschleunigung.
Weshalb eigentlich?
Einfach, weil die Komplexität der Angriffsfläche sehr hoch ist und der Verteidiger muss jedes Mal jeden Angriff abwehren in einem System, das 1 Million offene Tore hat und vorher erkennen und antizipieren und alle Methoden und Taktiken und Techniken genau vorhersehen und darf aber auch nichts, keinen Fehler dabei machen, sonst schließt er zu viele Tore versehentlich. Und der Angreifer muss nur einmal irgendwo davon erfolgreich durchkommen und kann auch hat unendlich viele Versuche, das zu tun. Ja, das ist so eine grundlegende Asymmetrie zwischen Defensive und Offensive in dem Feld. Und die prägt sich auch jetzt mit KI ein, dass die KI halt einfach deutlich schneller besser angreifen kann. Und wir haben zudem auch noch das angesiedelte Problem, dass viel Software jetzt mit KI geschrieben wird, leider. Also auch ganz viele Neuentwicklungen von IT wird jetzt, die ganzen Firmen haben ja alle geldgierig ihre Entwickler entlassen oder zumindest die Junior-Entwickler und so weiter und das alles mit KI ersetzt, die jetzt Sachen schreibt. Aber die KI kopiert halt auch die Fehler mit rein. Ja, die macht ja eigentlich nur Copy-Paste auf so ein bisschen schlauere Art und Weise. Und wenn irgendwo Fehler in Bibliotheken sind oder Fehler in irgendeinem Code, dann wird der damit rein migriert und die Fehlerquote im normalen Code steigt beständig. Dadurch, dass KI jetzt mitprogrammiert, wird das alles noch viel angreifbarer. Das heißt, diese Angriffsfläche vergrößert sich deutlich und die Angreifer werden immer schneller.
Wenn wir uns dieses Gesamtbild anschauen, die Angreifbarkeit im Cyberspace und das, was KI alles macht und verändert momentan. Wie schauen Sie als Experte in diesem Bereich insgesamt auf diese Gemengelage?
Ich bin einfach jetzt, mache das ja schon eine ganze Weile und bin einfach ein bisschen frustriert damit. Ja, wir haben keine große Änderung eigentlich in dieser technischen Ausgangslage, in den fundamentalen Prinzipien und Asymmetrien hat sich nicht viel geändert. Abgesehen davon, dass es eigentlich noch schlechter wird und noch schlimmer und alle sich noch weiter vernetzen. Aber es ändert sich halt vor allen Dingen auch nichts in den Mentalitäten der Entscheider. Ja, das war immer das große Problem, dass die Leute, die das entscheiden und umsetzen, entweder nicht so risikofreudig sind, nicht so entscheidungsfreudig sind, jetzt auch mal strukturell härter durchzugreifen, oder dass dann teilweise natürlich in den Institutionen auch in der Masse die Kompetenz dafür fehlt.
Wir merken also, es fehlt nicht an Analyse, es fehlt an Konsequenzen. Dr. Sandro Geiken, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Digital wird's übrigens auch bei uns auf der MyWay, unserem Strategiegipfel für den Mittelstand am Berliner Westhafen. Auf der Pioneer One und Pioneer Two geht es in den Panels um Cybersicherheit. Wie schützen Sie Ihr Unternehmen vor Angriffen und was tun Sie, wenn es Sie schon erwischt hat? OpenAI ist mit 2 Sessions direkt vor Ort. Da lernen Sie, wie Sie wirklich das Beste aus ChatGPT herausholen. Speaker wie Digitalminister Carsten Wildberger und Digitalpionier Sascha Lobo erzählen auf der Hauptbühne, wo Deutschland steht bei der Digitalisierung. Das alles und natürlich noch vieles mehr am 23. und 24. September. Alle Infos finden Sie in den Shownotes und die Tickets zum Vorzugspreis, die gibt es nur noch wenige Tage.
Und was, Chelsea, ist eigentlich in der Hauptstadt los?
Da wird nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und dem fulminanten Sieg der AfD weiter die Reformpolitik der Bundesregierung diskutiert. Ein Reizthema ist die geplante Rentenreform. Dabei waren sich doch anfangs alle einig, dass die Empfehlungen der Kommission für Alterssicherung ein, Zitat, Bärbel Baas Gesamtkunstwerk seien. Ein Streitpunkt bleibt die geplante Abschaffung der Rente mit 63. Nicht nur von Teilen der SPD und von CDU-Ministerpräsidenten aus dem Osten gibt es Kritik. Bei meiner Kollegin Carina Müssbauer im Hauptstadt-Podcast hat sich nun auch Gordon Schnieder dazu geäußert. Er ist seit Mai CDU-Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz, wo er gemeinsam mit der SPD regiert. Hier ein Auszug.
Aber das heißt, Sie argumentieren jetzt hier für die SPD, die da eben auch nochmal das Paket aufschnüren will und eigentlich gegen die eigene Fraktion und beispielsweise den Rentenexperten in der Fraktion Pascal Reddick.
Nein, ich diskutiere nicht gegen die. Ich habe nicht gesagt, wir schnüren es auf. Ich habe gesagt, das Paket wird auch so in ganz beschlossen und ich will es auch nicht mehr kaputt diskutieren. Aber es muss doch immer möglich sein, dass wir in einzelnen Punkten nachjustieren. Und das hier ist ein Punkt für bestimmte Erwerbsbiografien. Und das heißt doch nicht, dass wir das insgesamt machen. Aber ich muss doch da, wo ich erkenne, da könnte ein Fehler noch drin liegen, da auch nochmal drüber
aber
reden
dürfen.
Aber
da liegt ja gar kein Widerspruch darin eigentlich, weil die Unionsfraktion sagt ja beispielsweise auch, die Kommission hat ja schon Härtefallregeln oder Übergangsfristen vorgesehen. Also ist die Frage, was kritisieren eigentlich die, die jetzt die Abschaffung der Rente mit 63 eben mit diesen Feinheiten, Härteregel etc. kritisieren?
Ich kritisiere damit, dass wir eben noch früher Erwerbsbiografien hatten, wo junge Menschen mit 14, 15 die Ausbildung gegangen sind. Das ist ja etwas, was rausgewachsen ist. Das wird es künftig ja auch in der Form so nicht mehr geben. Oder 15 oder 16 Jahre alt. Und jetzt haben die 45 Jahre auf dem Buckel und ich nehme nicht den typischen Dachdecker. Ich nehme jetzt mal eine Pflegekraft, die selber spürt, ich kann nicht mehr.
Aber für die soll ja gerade gesorgt
genau,
werden.
Die soll, dann zum, die soll dann zu einer Härtefallkommission gehen oder zum Amtsarzt, um sich bescheinigen zu lassen, nochmal von denen auch, dass sie eigentlich kaputt ist. Ich finde, so sollte man mit den Menschen nicht umgehen. Und das heißt ja nicht, dass das Gesamtpaket aufgeschnürt wird, aber dass wir genau diese Erwerbsbiografien in den Blick nehmen. Und da finde ich, dass es zumindest notwendig ist, darüber zu ringen, auch politisch zu streiten, ob wir da nachjustieren müssen. Ich habe jahrelang in der Finanzverwaltung, in der Kreisverwaltung gearbeitet. Da sehe ich auch gar nicht ein, warum jemand im Bürojob jetzt sagt, und jetzt gehe ich in Ruhestand. Sondern das Nachjustieren da, wo wir merken, da laufen wir in eine falsche Richtung und wir werden auch diesen Biografien und diesen Menschen nicht gerecht. Aber das heißt eben nicht, dass wir aufschnüren und es für alle machen, sondern genau für die, die das benötigen.
Das ganze Gespräch und was das politische Berlin sonst noch bewegt, das gibt's alles im Hauptstadt-Podcast auf thepioneer.de. Viel Spaß beim Hören.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das hören wir jetzt aus der internationalen Finanzpresse, vorgelesen von Gabor Steingarts Stimmzwilling aus dem neuen Pioneer-Podcast Frontrunners. Here we go.
The Pioneer Frontrunners. Das 5 a.m. Finanzmarkt-Update von Gabor Steingart.
An der Wall Street wechselt der Dirigent. So sieht es der US-Wirtschaftssender CNBC. Den ganzen Sommer über gaben KI-Aktien den Takt vor. Nun übernehmen Anleihen, Öl und die Fed. Im Sommer schwankten einzelne Tech-Werte heftig und der Gesamtmarkt blieb ruhig. Jetzt dreht sich das Bild. Die KI-Werte beruhigen sich, der breite Markt wird nervöser. Einen anderen Befund liefert ein CNBC-Interview mit dem Chef der UBS. Sergio Ermotti erscheinen die Märkte angesichts der Lage zu sorglos, zumal er mit Blick auf die Inflation in den USA, Japan und der Eurozone keine Entwarnung gibt. Seine Prognose: höhere Zinsen auf absehbare Zeit. Das Wall Street Journal sieht den Ausverkauf am US-Anleihemarkt auf gefährlichem Terrain. Neben dem Ölpreis treibt jetzt auch Trumps Versprechen von Schecks über $5,000 die Renditen. Das würde das Haushaltsdefizit um mehr als $1 Billion erhöhen. Jay Hatfield von Infrastructure Capital Advisors warnt, steigende Renditen sind eindeutig schlecht für Aktien. Trumps $5,000 Wahlversprechen riecht nach Angstschweiß. So beschreibt es Bloomberg-Kolumnist Mark Gondloff. Wegen Trumps Misserfolgen drohe den Republikanern im November eine vernichtende Niederlage. Davon wolle der US-Präsident ablenken und das funktioniere. Fachleute rechnen ernsthaft nach, ob das Versprechen legal und bezahlbar ist. Gondloffs Rat: Trump nicht länger wörtlich nehmen. Und noch ein Sprung nach Argentinien. Am Dienstag will Präsident Javier Milei seinen Haushalt für 2027 vorstellen. Die Financial Times zieht vorab Bilanz. Fazit: die Inflation zähmt er, doch mit der Öffnung der Wirtschaft wächst der Widerstand. Seit Ende 2023 hat mehr als jeder zehnte Industriebetrieb dicht gemacht. Über 240.000 Arbeitsplätze gingen verloren. Die Stimmung spreche für einen Regierungswechsel. Dennoch lehnt Milei Konjunkturhilfen ab. Mit den Worten: Populismus besiegt man nicht mit Populismus.
Der Frontrunners Podcast ist jetzt in ganzer Länge, also 10 Minuten, zu hören bei Spotify, bei Apple Podcasts und in der Pioneer App.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass das beliebteste Restaurant in ihrer Nähe vielleicht gar nicht der feine Italiener ist, sondern ein Supermarkt. Gastronomie hat es nicht leicht. Hohe Energiepreise, weniger Kaufkraft. Allein im vergangenen Jahr gingen rund 3000 Betriebe insolvent. Ein Konzept boomt hingegen, die sogenannte Handelsgastronomie. Also das To-Go-Gericht nach dem Einkauf. Der Bäcker im Supermarkteingang, die Currywurst im Baumarkt oder die beliebten Hotdogs und Fleischbällchen in gewissen schwedischen Möbelhäusern. Dieses Modell lässt die Kassen klingeln. Laut einer Studie des Handelsforschungsinstitutes EHI wurden mit Currywurst und Co. 13,3 Milliarden Euro Umsatz zusätzlich erwirtschaftet. Ein Rekord. Für den Handel ist die Sache ohnehin ein Selbstläufer. Wer isst, der bleibt länger und wer länger bleibt, der kauft auch mehr. Die Schlange an der Theke dürfte so schnell nicht kürzer werden. Gegessen wird künftig da, wo man heute den Einkaufswagen parkt oder gleich im Auto. Beifahrersitz, Tisch für zwei. Ich wünsche Ihnen jetzt einen gelassenen Start in diesen neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören Sie meine Kollegin Olive Doan mit der Weekend Edition. Same time, same place.